Hallo, wir sind die Hamburger Solarpunks. Bei uns findest du Infos über Nachhaltigkeit und Zusammenleben in deiner Gemeinschaft. Ich bin Marc.
Und ich bin Lukas.
Hallo Lukas.
Hallo Marc.
In der heutigen Folge reden wir über ein etwas nachhaltigeres BBW. Insbesondere über den Umgang mit Plastikverpackungen und Fleisch, die Lage gerade und was wir persönlich sowie mit anderen zusammen organisieren könnten.
Starten wir einfach mal zur Übersicht zu Plastik mit dem ersten Absatz der Studie über den Einfluss von Plastikmüll auf die Umwelt. Die Gesellschaft ist mit den schieren Mengen an hergestellten und weggeworfenen Kunststoffen völlig überfordert. Und nur 9% des gesamten jemals hergestellten Kunststoffs werden recycelt. Der Großteil des Kunststoffabfalls endet auf Abfalldeponien und letztendlich in der Umwelt.
9% Recycling vom Abfall? Das ist echt niedrig. Wahrscheinlich auch nicht zu schockierend. Im Moment wird ja die Weiterverwertung von dem intendierten Produkt normalerweise nicht in der Produktion oder selbst vom Käufer mitgedacht. Woher kommt denn der meiste Müll?
In den Key Findings steht, dass 40% des anfallenden Plastikmülls Verpackungsmüll ist. Bedeutet, dass dieser sofort nach seiner Verwendung weggeworfen wird. Später steht, dass 20% Baumaterialien sind, 10% Autos, 6% elektronisch und elektrisch, 4% Haushalt, Freizeit, Sport, 3% Landwirtschaft und 16% andere.
Plastik bioakkumuliert ja auch. Das bedeutet, dass Stoffe sich über die Nahrungskette ansammeln, sodass besonders Jagdtiere am größeren Ende auch größere Mengen an Schadstoffen in sich haben, während das weniger für Pflanzen beispielsweise gilt. Das ist besonders schlimm im Meer, weil dort einfach überall Plastik in jeder Größe schwimmt. Das wird von Lebewesen im Meer häufig mit Nahrung verwechselt und verschluckt. Das führt dann zu diesen schrecklichen Bildern, die man wahrscheinlich kennt. Tote Meeresvögel verhungern, weil deren Magen voll mit unverdaulichem Plastik sind. Aber auch sonst hat vor allem Mikroplastik einen Effekt auf den Hormonhaushalt, da beigegebene Zusatzstoffe langsam von ihm abgegeben werden. Und weil er so porös ist, sammelt Mikroplastik wiederum auch andere Schadstoffe an. Das kommt auch wieder aus der Studie.
Gleich Lust auf Fisch.
Naja, ich habe vorhin mit unserem Lehrer geredet. Der meinte, dass in der Schule an sich tatsächlich nicht so viel Plastik verbraucht wird. Er erzählte aber, dass die stellvertretende Schulleitung ihm mitteilte, dass sehr viel Verpackungsmüll bei neuen Lieferungen elektronischer Hardware auch ansteht.
Ja, hier bei uns im Fachinformatikbereich sieht man das auch mit dem ganzen Verpackungsmüll. Bei jeder neuen Lieferung von Hardware gibt es immer Berge von Styropor und Plastikverpackungen. Ich bin mir so sicher, dass es auch anders ginge. New York hat tatsächlich einfach Styropor verboten. Es gibt aber auch Ausnahmen für verschiedene tierische Produkte.
Cringe. Wo meinst du denn, dass in der Berufsschule irgendwie Müll entstehen könnte?
Vielleicht, wenn man in die Cafeteria geht oder zum Beispiel ein Lunchpaket bekommt.
Die Cafeteria produziert tatsächlich echt minimalen Plastikmüll, weil das meiste in großen Pfandkisten kommt. Nur wenig, was wahrscheinlich aus hygienischen Gründen verpackt wird, kommt in Wegwerfverpackungen. Ich wette aber, dass das die meisten tierischen Produkte betrifft.
Aber auch die Lunchboxen könnten doch mal mit Papiertüten oder Brotboxen kommen. Und vielleicht kein Plastikbesteck verwenden?
Da hast du recht. Dieser semi-regelmäßige Fischfleischkonsum, der mit einer massiven Meeresverschmutzung im Zusammenhang steht, hat sicher viel größeren Einfluss. Nämlich 46% der 79.000 Tonnen Ozeanplastik im Great Pacific Garbage Patch besteht aus Fischernetzen.
Krass.
Wie sieht es eigentlich sonst mit dem Fleischkonsum hier aus?
Eigentlich ganz okay.
Wusstest du, dass die Verschwendung von Lebensmitteln zu einem großen Teil zum Klimawandel und weiteren Umweltbelastungen beiträgt? Diese Emissionen machen bis zu 10% der globalen Emissionen aus. Echt gut finde ich den Ansatz, dass hier in der Küche Lebensmittel möglichst effizient verwendet werden sollen. Und nicht ausgeteilte Lebensmittel werden am nächsten Tag wieder aufbereitet. So wird der unnötige Abfall auf ein Minimum reduziert.
Es wird jedoch viermal die Woche Fleisch angeboten, davon ein bis zweimal Fisch, wobei die Alternativen immer vegetarisch sind. Das scheint aber unüblich für Kantinen in Hamburger Küchen. Normalerweise gibt es für mich als Veganer hier keine Probleme damit.
Ich weiß auch nicht, ob dieses 4:1 Verhältnis mit der DGE klar geht, die sich ja entgegen anderen Ernährungsgesellschaften zwischen England, Australien und den Staaten sowie Kanada eher entgegen eine klimafreundliche vegane Ernährung ausspricht. Aber selbst die DGE empfiehlt ja auch Fleisch wenig und nicht täglich zu konsumieren.
Dieser Essensplan würde ja nur mit der Mehrheit klargehen, wenn wir davon ausgehen, dass Menschen sich zu Hause hauptsächlich vegetarisch ernähren. Hier wird jeden Morgen aber Hack, Eier und Käse auf Brötchen angeboten.
Ja, so ein Hummusbrötchen wäre doch echt mal schön. Viele sagen ja, lokales Fleisch oder Biofleisch ist okay.
Jedes Fleisch ist irgendwo lokal. Und die Emissionen bei der Lieferung des Fleisches sind bei weitem geringer als die, die bei der Produktion anfallen. Das ist fast so, als würden wir auf die jährliche Reise nach Mallorca nicht verzichten, sondern eben statt mit dem Auto zum Flughafen zu fahren, einfach mal mit dem Zug fahren. Wo wir doch in Europa, im Schengen-Bereich, den gesamten Weg mit den Öffis zurücklegen könnten. Biofleisch ist tatsächlich oft cooler für die Tiere, ja. Hat aber einen höheren CO2-Ausstoß. Liegt eben unter anderem daran, dass die Tiere sich bewegen können und daher weniger schnell fett werden. Zur Optimierung des Umweltschutzes ist es hier viel effektiver, die vergleichsweise eher sättigenden Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen und Linsen zu essen. Also Hummus.
Hummus!
Stimmt, oft wird gedacht, dass man sich volle Analogkäse stopfen muss, wenn es schon viele leckere, vollwertige Mahlzeiten aus unverarbeiteten pflanzlichen Zutaten gibt.
Das klingt ja schon, als wären hier noch ein paar Baustellen. Bis das Menü hier vegan ist, müssen wir Solarpunks Gruppen bilden und zusammen leckeres Essen mitbringen. Essen können wir hier regional und bio oder auch im Eigenanbau, Einkaufsgenossenschaften oder aus dem Anbau in Kollektiven beziehen. Aber wir sehen, dass die Küche mit bestimmten Angelegenheiten positive Ansätze verfolgt.
Diese Pfannstruktur in der Mensa finde ich tatsächlich ziemlich cool.
Leider haben wir nicht so viel Kontrolle über unseren Arbeitsplatz wie über unseren Essenskonsum. Aber darüber reden wir in unserer nächsten Folge über Ökosozialismus. Die Auflistung der Quellen und ein Skript zu diesem Podcast findet ihr unten als Link. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.